Ich grüße Sie. Es geht weiter auf dem siebten Pfad des Buddha, der reinen Achtsamkeit. Lao Tse hat in seinem Tao Te King Vers 64 in wenigen Worten Buddhas Achtsamkeit auf den Punkt gebracht. Zitat: Man muss auf eine Sache einwirken, bevor sie entsteht. Man muss eine Sache ordnen, bevor sie verwirrt ist. Um jenen Weg zu finden, um zu jenem Geist zu gelangen, der mein Beobachter ist, zu jenem Verstand, der sieht, aber nicht bewertet und nicht eingreift, benötige ich ein ebensolches Bewusstsein. Dieses wird oft mit Bewusstheit übersetzt, um die Unterscheidung vom Alltagsbewusstsein auszudrücken. Diese Bewusstheit, mein beobachtendes Bewusstsein, ist ebenso mein auswählendes Bewusstsein, welches dem bewussten Willen unterworfen ist. Ich will etwas nicht, obwohl ich es problemlos haben könnte. Ich lehne eine Sache ab, obwohl sie mir zu meinem scheinbaren Vorteil angetragen wird. Dazu muss ich das Bewusstsein der Oberfläche, des Hamsterrades, des alltäglichen Handelns hinter mir lassen. Natürlich ist das uns allen gegebene Bewusstsein der Handlungsebene real und notwendig. Um meine Dinge zu regeln, die zu regeln sind, ist dieses Bewusstsein, in welchem ich alles plane und in eine Form gebe, unverzichtbar und notwendig. Ich kann nicht in irgendwelche höheren Bewusstseinssphären abschweifen, wenn mein Kind weint, wenn mein Auto einen Plattfuß hat oder wenn Tante Frieda ihren Besuch für morgen ankündigt. Bewusstheit, das höhere Bewusstsein im Gegensatz zum Alltagsbewusstsein, benötige ich, um hinter die vordergründigen Dinge zu schauen. Hinter die Handlungsebene, dort, wo sich die Motivationen befinden. Immer wenn ich dort angelangt bin, weiß ich die Zusammenhänge oder die Ungereimtheiten. Dafür benötige ich nicht den hin- und herdenkenden Verstand. Wie sagte der Sufi-Meister Pir Vilayat: Wir müssen erkennen, was durchscheint, durch das, was erscheint. Dies heißt, ich beobachte still und ruhig alles, was auf mich zukommt. Alles, dem ich begegne, sei es materiell oder energetisch. Ich spüre, wie sich mir die Intuition öffnet, um hinter die Dinge zu schauen. Ich fühle die Falschheit, erkenne die Intrige, das Drumherummogeln, die List, die Lüge, aber auch die damit einhergehende Not, das Elend, die Einsamkeit, die Hilflosigkeit. Ich erkenne das weinende Kind im Herrenmenschen und die Sehnsucht nach Glück in der Selbstentwerdung. Ich qualifiziere das, was auf mich zukommt und mich zu verwickeln sucht, wie Buddha sagt, in heilsam oder nicht heilsam. Und nehme daraufhin an oder ich lehne ab. Dazu benötige ich keine Worte und keine Begründungen, denn ich handle aus meinem Innern heraus entweder so oder nicht so. Dafür benötige ich auch keine Zeit, um nachzudenken, Denn Nachdenken ist sehr oft nur dazu da, um den eigenen Vorteil herauszufiltern. Dieser Vorteil muss beileibe nicht materiell sein. Auch die eigene Aufwertung durch Helfertum kann ein moralisches Vorteilserleben gegenüber den anderen sein. Es gilt immer, der möglichst unverschleierten realen Analyse der Situation folgt die realitätsbezogene Handlung. Ich sage ja oder ich sage nein. Ich handle ja oder ich handle nein. Da ist niemand, dem ich mich rechtfertigen müsste, außer mir selbst. Bewusstheit, dieser höhere Geist, ist allerdings nicht in dem Sinn höher, als er mich über andere Menschen stellen würde. Das wäre absolut falsch verstanden. Natürlich kann ich mir einbilden, diesen höheren Geist zu besitzen. Dies wäre aber traurigerweise eine Fiktion, wäre spiritueller Hochmut. Dieses durch ein scheinbares höheres Wissen vernebelte Ego nannte der Lama Shökyam Trungpa spiritueller Materialismus. Ich meine, etwas Geistiges zu haben, was andere nicht hätten. Und ich bin stolz darauf. Statt der unabdingbaren Ego-Reduzierung habe ich mir dann ein höheres Ego hinzugefügt. Eine spirituelle Luftblase. Hochmut, auch in allerfeinster, kaum wahrnehmbarer Form, ist das untrügliche Zeichen, dass dieser Mensch noch an den niederen Geist und an sein Ego gebunden ist. Gleich was er sagt, gleich was er tut. Er mag noch so bescheiden oder spirituell daherkommen. Kann ich seine innere Gespanntheit fühlen, dann spüre ich die Unstimmigkeit. Bewusstheit, der höhere Geist, steht mit beiden Beinen auf dieser Mutter Erde und nimmt die Herausforderungen des Lebens an. Es gibt keine Flucht in eine Traumwelt, in Hoffnungen und Wünsche, in nebulöse Vorstellungen. Mein Beobachter lebt und wirkt mit voller Kraft in dieser 3D-Welt und bezieht Energie und Inspiration aus dem Kosmos. Dieser höhere Geist ist nichts für Gutmenschen, die alles schönreden und in ihrem inneren zwanghaften Irrwitz alles positiv deuten müssen, um das Elend dieser Welt nicht sehen zu müssen. Der höhere Geist ist dadurch gekennzeichnet, dass er einen Willen besitzt, der handlungsfähig ist und diesen Willen auch durchsetzt, gegen die Stürme von außen und gegen die Dämonen im Innern. Dieses Bewusstsein höherer Ordnung, welches dem Beobachter eigen ist, kennt zu allem die Wahlmöglichkeit, die durch den Willen entsteht, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Ja zu sagen oder nein. Ist dieses Bewusstsein etabliert, gibt es keine Frage einer Wahl mehr, weil sich jegliches Negative von vornherein ausschließt. Das Umhertreiben im Außenwind, die Impuls-Reiz-Reaktion, der wir ausgeliefert scheinen, hat ein Ende, wenn realisiert wird, dass es einen eigenen starken Willen gibt. Dieser Wille formt sich durch das höhere Bewusstsein. Dieses höhere Bewusstsein formt den Willen. Erst auf dieser Bewusstseinsstufe bin ich erwachsen geworden, bin ich reif geworden für das Leben, um klar abschätzen zu können, wie real meine Wünsche sind und wie real meine Begierden sind. Erst hier kann ich erkennen, was sie bewirken, wem sie zugutekommen, auf wessen Kosten sie gehen, welche Motivation hinter meinem Wollen steht und was mich tatsächlich antreibt. Ich reguliere meinen Geist, welcher dann als eine seiner ersten Aufgaben dem Körper zeigt, was ihm tatsächlich gut tut. Dazu muss der Geist ruhig sein, zielgerichtet und geduldig. Dazu müssen die konditionierten Gewohnheiten überprüft und geändert werden. Das, was man Charakter nennt, ist eine Summe von zwanghaften Gewohnheiten, die sich immer wieder abspulen und deshalb für normal gehalten werden. Durch meinen Willen löse ich mich von meinen Sinnen und von meinen Konditionierungen als Befehlsorgane und stoße in ein Bewusstsein der Freiheit. Freiheit von Außensteuerung, Freiheit von Fremdimpulsen, auch Freiheit von charakterlicher Eigenkonditionierung. Ich versuche, meinen bewussten Willen auszudehnen bis tief in mein Unbewusstes hinein. Ich bin kein Automat mehr. Ich spule nicht mehr die falsche Software ab. Und um dahin zu gelangen, installiert mein Wille seinen Beobachter. Ich danke Ihnen.